Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 60. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf, der Fuchs und
Stefanie, das Pferdchen.
Heute geht es um Investments ins All, in den Weltraum. Und anders ist der größte Börsengang, also voraussichtlich größte Börsengang aller Zeiten, SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Das geht Mitte Juni an die Börse und sein Wert soll allein bei 2 Billionen Euro liegen. Stefanie, hast du SpaceX-Aktien gezeichnet?
Nein, habe ich nicht und werde ich auch nicht tun. Ich setze lieber auf Zulieferer wie zum Beispiel SES oder Eutelsat. Diese Unternehmen bieten Komponenten, Technologie und Services, die für den Ausbau von Satellitennetzen unverzichtbar sind. Ihre Bewertung ist moderat, die Geschäftsmodelle erprobt und die Gewinnmargen dieser Unternehmen steigen mit jedem neuen Satelliten, der ins All geschossen wird. Sie werden sicherlich auch vom Hype um SpaceX profitieren. Und Ralf, du als Fuchs, bist du dabei?
Also ich merke schon, du bleibst deinem Motto treu und das will ich auch, sei mutig. Also ich denke schon, dass ich mit einem kleineren Betrag einsteige, wenn ich bei der Erstzuteilung dabei sein kann. Das wird ja nicht so einfach. Da muss man viel Glück haben. Aber 30% will SpaceX immerhin nach meiner Kenntnis für Privatanleger reservieren. Aber ich vermute mal, dass das doch eine recht starke Überzeichnung geben wird. Also die Chancen sind dann nicht so wahnsinnig hoch. Stefanie, verrat doch kurz unseren Zuhörern und natürlich auch den Zuhörerinnen, wie verdient SpaceX eigentlich Geld?
Also SpaceX betreibt ein globales Satellitennetz. Kunden zahlen monatliche Gebühren dafür, wie zum Beispiel bei der Telekom oder bei Vodafone. Und der Vorteil ist, dass dadurch wiederkehrende Einnahmen wie bei einem Abo-Modell erzielt werden. Und das ist seinerseits skalierbar und weltweit einsetzbar. Rund 50-70% des Umsatzes stammen aus Starlink. Starlink ist die einzige profitable Sparte des Unternehmens im Moment und das ist natürlich ein gewisses Klumpenrisiko. Ralf, aber SpaceX hat ja noch mehr zu bieten. Was genau?
Richtig, richtig. Also man bringt es ja mit Raketen in Verbindung und das ist auch das klassische Geschäft mit Raketenstarts, Satelliten ins All bringen, auch für Unternehmen. Dann NASA-Missionen unterstützen oder durchführen, Transporte zur ISS, also zur Internationalen Raumstation durchführen, auch militärische Nutzlasten transportieren. Da ist das Erlösmodell Bezahlung pro Start. Und da gehen auch die Umsätze in die Milliarden, aber das heißt noch nicht, dass die Margen entsprechend hoch sind. Die sind jedenfalls geringer als bei Starlink. Teilweise hört man, ist das sogar ein Verlustgeschäft wegen sehr hoher Entwicklungskosten. Aber daraus kann dann ja auch wieder Neues entstehen. Also Militär, Raumfahrt haben ja auch viele spannende Sachen im Technologiebereich dann mitentwickelt. Ja, dann kommen dazu eben staatliche, militärische Aufträge. Ist das Geld dann immer sicher, ja. Und auch Einnahmen aus dem Verkauf von Starlink-Hardware, Speziallösungen wie Internet für Flugzeuge und Schiffe oder Daten- und Infrastrukturservices. Also da hängt schon ein bisschen mehr dran als nur Starlink. Stefanie, warum sind Investments in Raumfahrtunternehmen überhaupt plötzlich interessant?
Ja, früher war die Raumfahrt ja vor allen Dingen ein Projekt oder ein Prestigeprojekt von Staaten. Heute verdienen immer mehr private Unternehmen damit Geld. Durch die Satellitenkommunikation, durch die Erdbeobachtung, durch Navigation oder auch durch Startdienstleistungen. Zugleich rechnen Studien damit, dass die globale Space-Economy, so nennt man das, in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird. Je nach Studie, da gibt es halt verschiedene, auf 850 Milliarden US-Dollar oder sogar auf 1,8 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2035. Ralf, woher kommt dieses Wachstum? Was sind da die Treiber?
Also erstmal bleibt mir ein bisschen die Luft weg bei diesen Zahlen, muss man sich immer vor Augen führen, was das ist, 1800 Milliarden US-Dollar. Donnerwetter, naja. Also Wachstumstreiber sind vor allem Satelliteninternet, Erdbeobachtung, Navigationsdienste, dann sinkende Startkosten, das geht gleich ja dann positiv in die Marge und steigende öffentliche, aber auch private Investitionen. Und dann kommt noch ein strategischer Aspekt dazu, also in internen und auch externen Debatten wird die Industrialisierung des Weltraums ja zunehmend als Chance für klassische Industriekompetenzen gesehen. Etwa, sagen wir, Präzisionsfertigung, Serienproduktion, aber auch Skalierung und komplexe Lieferketten sind da betroffen, positiv betroffen. Stefanie, was trägt SpaceX denn zu diesen Punkten bei?
Also ich würde sagen, SpaceX treibt die Industrialisierung der Raumfahrt voran. Früher hat es im Schnitt 18.500 Dollar gekostet, ein Kilogramm ins All zu schießen. Bei SpaceX, zum Beispiel mit der Rakete Starship, kostet das weniger als 500 Dollar. Das heißt, da ist ein riesiger Spareffekt enthalten. Das führt dann dazu, dass mittlerweile die Hälfte aller Raketenstarts, die pro Jahr durchgeführt werden, von SpaceX durchgeführt werden. Also nicht von Staaten, sondern von SpaceX. Ralf, außer SpaceX, was gehört eigentlich alles noch zur Weltraumwirtschaft oder Englisch Space Economy?
Also erstmal fällt mir dazu ein, was du gerade gesagt hast. Ich habe mich schon immer gefragt, warum schießen wir eigentlich nicht den ganzen Atommüll ins Weltall? Vielleicht wird das mal so billig, dass man das sogar machen kann. Ne? Diese ganzen immer noch strahlenden Abfälle, die wir hier auf der Erde nicht lagern wollen und können. Bin ich mal gespannt. Also ja, was gehört noch zur Weltraumwirtschaft? Also diese Space Economy, die ist ja deutlich breiter aufgestellt als Raketenstarts oder Weltraumtourismus. Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung, Navigation, Positionsdienste, also Klammer auf, Ukraine-Krieg, Klammer zu, Raumfahrtsysteme, Startinfrastruktur, datenbasierte Anwendungen auf der Erde. Das gehört alles dazu und deshalb profitieren oft auch Unternehmen, die nicht nach Raumfahrt aussehen. Ja, du hast ja am Anfang auch schon darauf hingewiesen, wie du investieren willst, aber die liefern dann eben zentrale Infrastruktur oder auch zugehörige Dienste und genau darin liegt für viele Investoren der eigentliche Reiz des Themas. Stefanie, wo liegen für Investoren denn die größten Chancen?
Ja, da kann ich ein paar Punkte von dir nochmal mit aufnehmen. Also besonders spannend sind halt Modelle rund um Satellitendaten und Konnektivität. Denn dort entstehen wiederkehrende Erlöse eben durch Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung oder auch Vernetzung von Diensten. Ein zweiter Treiber sind heute auch immer noch die staatlichen und die militärischen Budgets. Mehrere Marktanalysen betonen, dass geopolitische Spannung und der Schutz weltraumgestützter Infrastruktur zusätzliche Investitionen in den Sektor lenken. Ralf, welche Firmen verdienen denn nach deiner Meinung von der Industrialisierung des Weltraums richtig gut Geld?
Oh ja, also ich denke da an klassische Industrien, deren Potenzial wird meines Erachtens oft unterschätzt. Ich habe es ja im Grunde gerade schon angedeutet. Also dazu gehören Halbleiter mit diesen Hochleistungschips. Der Maschinenbau gehört auch dazu mit Präzisionsfertigung. Materialien, Speziallegierungen, also Firmen, die damit arbeiten, können profitieren. Verbundstoff aus dem oder aus dem Verteidigungsbereich nehmen wir Elektronik, Sensorik. Da nennen wir auch in Fuchs Kapital in unserem Anlegerbrief immer wieder aussichtsreiche Kandidaten. Stefanie, ja, wo liegen denn die Engpässe und damit die möglicherweise spannendsten Investmentchancen?
Ja, die Engpässe kann man ganz gut beschreiben, obwohl es SpaceX gibt und obwohl die Hälfte aller Raketenstarts abwickeln, sind die Startkapazitäten einfach noch knapp. Denn viele der Raketen, die SpaceX in den Weltraum schickt, die werden für eigene Satelliten von SpaceX genutzt. Das heißt, für Fremde bleibt relativ wenig. Deshalb gibt es mittlerweile auch Wartelisten für kommerzielle Starts. Dazu kommt, dass Chips teuer sind und vor allen Dingen weltraumtaugliche Chips, die nochmal höhere Anforderungen haben. Denn die Strahlungsresistenz und die Zuverlässigkeit gehören zusammen. Und dafür gibt es halt nur sehr wenige spezialisierte Anbieter. Und der dritte Engpass ist in meinen Augen das Kapital. Das ist ja häufig der Engpass. Es braucht eben enorme Vorinvestitionen. Man muss auf lange Amortisierungszeiten sich einstellen und es gibt eine hohe Abhängigkeit von staatlichen Budgets. Wer hier dauerhaft mitspielen kann, ist auf der Sonnenseite, aber so ganz so einfach ist das nicht. Deshalb ist vieles auch nicht unbedingt ein Selbstläufer. Ralf, kommen wir mal zur Investmentseite. Was würdest du denn empfehlen? Eher einzelne Weltraumaktien oder eher ein Investment in ETFs?
Na, ich denke, dass für viele Anleger ETFs der pragmatischere Einstieg in das Thema Weltraum sind, weil das eben das Risiko breiter streut. Sonst muss ich mich wirklich mit allen Unternehmen und ihren Geschäftsmodellen sehr intensiv auseinandersetzen und eben auch die Perspektiven selbst einschätzen. Das dürfte die meisten eben überfordern. Also für Europa würde ich den FANEC Space Innovators UCITS ETF empfehlen, der Zugang zu Unternehmen aus der Raumfahrt- und Weltraumindustrie bietet. Und den kann man sicherlich so als Art Standardinvestment in diesem Bereich einkaufen. Für die USA gibt es den SPIDER S&P Kensho Final Frontiers oder auch ROKT, den kann man da kaufen. Ja, also das wäre das, was ich da präferieren würde. Stefanie, welche börsennotierten Weltraumunternehmen neben SpaceX fallen dir denn überhaupt noch ein?
Genannt habe ich ja schon Eutelsat und SES. Daneben fallen mir Unternehmen ein wie Rocket Lab, Redwire, Intuitive Machines oder in Deutschland OHB. Diese Firmen sind direkt in den Bereichen Trägerraketen, Weltrauminfrastruktur, Mondmissionen oder auch Raumfahrtsystemen aktiv. Und daneben sollte man ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt Satellitenkommunikation oder Dateninfrastruktur denken. Dazu gehören zum Beispiel Iridium oder AST Space Mobile. Sie profitieren davon, dass die Nutzung des Weltraums zunehmend auf Dienstleistung und Daten basiert und nicht nur auf dem Raketenstart ins All. Kommen wir nochmal zurück zu SpaceX, Ralf. Wie wichtig ist denn der Börsengang für alle Weltrauminvestments?
Sehr wichtig. Also SpaceX ist schon der zentrale Referenzpunkt der gesamten Branche. Also wegen seiner, wie sagt man so schön, Launch-Frequenz, auch Wiederverwendbarkeit und auch dieser Starlink-Aktivitäten gibt SpaceX den Takt an für die gesamte Industrie. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und das heißt für Anleger vor allem, selbst wenn man nicht direkt in SpaceX investiert, so wie du eben, dann profitieren oft Wettbewerber, Zulieferer oder thematische ETF-Produkte von der gestiegenen Aufmerksamkeit für den Sektor, weil das geht ja dann auch in Pensionsfonds und so weiter überall rein und treibt auch immer Kurse. Das darf man ja nicht unterschätzen, diese Effekte. Stefanie, wo liegen in deinen Augen die größten Risiken der Weltrauminvestments?
Ja, ich glaube, man muss sich erstmal klar machen, dass Raumfahrtinvestment immer ein Wachstums- und Zukunftsthema ist. Und damit eben auch ein volatiles Thema. Viele der Titel, die wir jetzt im Laufe der Diskussion erwähnt haben, sind bereits jetzt hoch bewertet, obwohl sie noch gar keine stabilen, nachhaltigen Gewinne erwirtschaften. Außerdem haben sie neben dieser Volatilität der Kurse auch ein Risiko in Bezug auf die Technologie. Denn der Sektor ist ja sehr kapitalintensiv, ist aber abhängig von staatlicher Regulierung, von staatlichen Aufträgen und auch von geopolitischen Entwicklungen. Und deshalb muss man ganz genau hinschauen, was ein gewisser Wert eben abbildet. Ist er eher ein Infrastrukturinvestment oder ist er eher eine Wette auf einen technologischen Durchbruch? Also von daher, es ist nicht risikoarm, aber es bietet natürlich, wie immer, wenn etwas mit Risiko behaftet ist, große Chancen. Ralf, was ist denn für dich das Spannende an dem Weltrauminvestment? Sind es die Chancen?
Ja. Ach ja. No risk, no fun.
Ja, der alte Spruch, ja.
Ja, ja. Also spannend sind für mich, zumindest aus der Anlegersicht, nicht die Raketen, sondern eben Infrastruktur und Daten. Das ist schon so. Also spannend zumindest, ja, ich habe es gesagt, aus Anlegersicht. Ansonsten finde ich Raketen schon noch eine spannende Technologie. Ja. Aber der eigentliche Wert entsteht häufig nicht beim Start, sondern bei dem, was Satelliten danach erst möglich machen. Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, you name it. Verteidigungsanwendungen, datenbasierte Geschäftsmodelle. Haben wir alle schon ein paar Mal jetzt genannt. Aber wenn man es zuspitzen will, der Weltraum entwickelt sich zunehmend zur technischen Basis für viele Anwendungen auf der Erde. Und genau das macht ihn ja als Investmentthema so interessant. Und wer die Zulieferer kauft, der investiert eben in Infrastruktur, die jeder Weltraumplayer braucht, egal ob SpaceX, Blue Origin oder dann auch eine nächste Generation. Stefanie, für wen eignet sich das Thema überhaupt?
Ja, no risk, no fun, hast du gerade schon richtig gesagt. Das führt dann dahin, dass es eher was für Anleger ist, die einen langen Horizont haben und die vor allen Dingen Kursschwankungen aushalten können. Raumfahrt ist eben kein klassisches defensives Basisinvestment, sondern ein hochspezialisierter Zukunftssektor mit einem entsprechend höheren Risiko. Auch ich bin der Meinung, wer das Thema abbilden will, fährt mit einer breiteren Lösung über ETFs besser oder zumindest einer Kombination aus etablierten Aerospace, also Luftfahrtaktien und defensiven Werten oder Rüstungswerten besser, als wenn man auf die wenigen High-Flyer am Ende setzt. Und damit kann man das irgendwie besser kontrollieren. Damit sind wir schon bei unserem Tipp der Woche. Ralf, was empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern?
Ja, wir sind ja heute bereits mit der Tür ins Haus gefallen, gleich am Anfang. Ich finde, SpaceX hat ein starkes Narrativ und extrem starkes Wachstum erscheint mir da auch tatsächlich möglich. Man muss Glück haben, hatte ich schon erwähnt, Aktien zeichnen können. Wer das kann, der kann gleich am ersten Tag, würde ich mal denken, mit einem starken Kursanstieg rechnen. Vielleicht lohnt es sich dann auch direkt taktisch zu verkaufen. Wer nicht gleich dabei ist, wird aber auch im Laufe der Zeit immer wieder Einstiegsmöglichkeiten erleben, denn das dürfte eine im Wert stärker schwankende Aktie werden. Also sie wird nicht wie an der Schnur gezogen nur nach oben gehen. Da wird es auch immer wieder aufgrund der genannten Kriterien Situationen geben, wo es der Kurs mal absackt. Aber bitte auch OpenAI und Anthropic im Auge behalten. Auch die beiden gehen nämlich an die Börse und die sind für mich eigentlich ebenso spannend. Zusammen werden die drei Neuemissionen geschätzt, wahnsinnige 5% der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmachen, so die Schätzung. Also da bitte auch hingucken. So, Stefanie, was ist denn jetzt dein Tipp?
Ja, hat ausnahmsweise nichts mit Neuemissionen zu tun, in Anführungszeichen. Aber schon mit den USA auch, weil die drei Titel, die du alle genannt hast, gehen natürlich in den USA an den Markt. Das heißt, auch da werden wir, wenn das alles so klappt, wie das im Moment aussieht, nochmal einen deutlichen Anstieg erwarten können. Ich gucke im Moment mir Biotech-Fonds an, und zwar als Beimischung. Der Hintergrund ist der, dass wir ja in vielen Ländern der Erde alternde Gesellschaften haben und dass zugleich der medizinische Fortschritt voranschreitet. Es entstehen neue Therapien, neue Medikamente. Und auf diese Fortentwicklung kann man in meinen Augen am besten mit Fonds setzen, und zwar mit aktiven Fonds. Die helfen nämlich beim Ausgleich, da Schwankungen von Einzeltiteln nicht so stark durchschlagen. Und gute Angebote haben dazu Franklin, Janus oder Pictet im Angebot. Also das wäre mein Tipp der Woche, wenn man sich nicht nur an der Neuemission versuchen möchte.
Na, vielen Dank dafür, Stefanie. Ja, das, damit sind wir auch beim Ende. Das war der 60. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal geht es um die Frage, ob Nachhaltigkeit als Anlagethema ausgedient hat. Die Diskussion darum werden wir kurz erörtern, aber bis dahin können Sie sich gerne auf fuchsbriefe.de und springerprofessional.de über aktuelle Entwicklungen informieren. Viel Erfolg bei der Anlage wünschen Ralf der Fuchs und
Stefanie das Pferdchen.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.